Ja, wie ihr wisst, meine Mutter hat uns verlassen, ist nach Hause gegangen und Bärbel hat mich gefragt, ob ich es mir antun will, hier heute Morgen zu stehen. Ich stehe hier, das hat verschiedene Gründe, aber mache ich es natürlich zu Ehren meiner Mutter, denn sie hat sehr viel für mich natürlich selbst, für meine Geschwister gegeben. Sie war es vor allen Dingen, die dafür sorgte, dass wir nach der Scheidung unserer Eltern nicht auseinanderliefen. Und sie hat mit ihrer Liebe uns alle zusammengehalten. Ihr kennt sie und ihr kennt ihre Liebe. Und mein Großcousin aus Ungarn, der mich per Mail geschrieben hat, der hat mir geantwortet, zwar verschwinden geliebte, vertraute Gesichter, die Wärme, die sie mit ihrer Liebe der Welt gegeben haben, entschwindet nicht. Das ist ein Satz, der mich jetzt die letzten Stunden auch begleitet hat. Meine Mutter war ja lange hier in der Gemeinschaft, hat sich sehr wohl gefühlt hier und hat sich hier auch geistlich zu Hause gefühlt. Auch wenn sie nicht so getauft war, wie wir es eigentlich von unserem Taufverständnis her verstehen. Für die Liebe, die ihr ihr entgegengebracht habt, dafür danke ich euch allen ganz herzlich. Das ist die eine Seite, dass ich das zu Ehren meiner Mutter mache. Aber die andere Seite ist, ich möchte uns allen Mut zusprechen. Ich möchte denen, die geliebte Menschen verlieren, Mut zusprechen. Und ich möchte denen, die absehen, dass sie bald heimgehen werden, denn es ist absehbar, wirklich Mut zusprechen, dass wir von einer Hoffnung sprechen, die eben über diesen Tod, über dieses Abschied nehmen in dieser Welt hinausgeht. Mir geht es so, und ich weiß nicht, ob es euch so geht, und das möchte ich mit euch auch bedenken, dass ich manchmal sehr schnell über den Tod von Freunden und Verwandten hinweggehe. Sicher ist es oft der Alltag, der uns dann wieder so gefangen nimmt, dass einfach die Gedanken ganz woanders gefangen sind und dass wir gar nicht mehr daran denken, was da passiert ist. Aber es bleibt für mich dann oft die Frage, ob ich nicht mit viel zu wenig Gefühl dem Weggang von Geliebten begegne. Insbesondere quält mich dann natürlich die Frage, ob ich den, der von uns gegangen ist, nicht zu wenig geliebt habe. Ob nicht die Liebe, die mich ihm gegenüber bewegt hat, doch auch dazu bewegen sollte, viel mehr Trauer zu tragen. Ob er mir dann im Leben wirklich wichtig genug gewesen ist. Ihr kennt auch Menschen, die in tiefe Trauer verfallen, wenn sie von ihren Geliebten Abschied nehmen müssen. Ich habe selbst solch eine tiefe Trauer bisher nicht empfinden können. Die Frage ist natürlich, was empfinde ich, was fühle ich, was fühlen wir? Manchmal ist es Entsetzen darüber, wenn Menschen scheinbar allzu früh aus dem Leben gerissen werden, so wie es bei Debbie der Fall war. Aber in aller Regel ist es Dankbarkeit für die Menschen, die mich begleitet haben und oft auch geprägt haben. Beispiel Uli und natürlich meine Mutter und meine Eltern allgemein. Welche Gefühle ich nicht empfinde, wirklich nicht empfinde, das kann ich, muss ich so sagen. Und das hat auch keinen Sinn, sich darüber hinwegzusetzen und etwas vorzuspielen. Schmerz oder tiefe Trauer, die mich so gefangen nimmt, dass sie alles andere Denken beiseite schiebt. Warum geht es mir so? Ich glaube, ein nüchterer Mensch zu sein. Und natürlich ist es irgendwo die Akzeptanz der Endlichkeit, die mich so fühlen lässt. Die Tatsache, dass wir alle irgendwann mal diesem Tod in die Augen schauen müssen. Und ja, dass es allen so geht, dass ich nicht der Einzige bin. Aber ich denke, viel wesentlicher ist, dass wir doch in der Hoffnung auf ein ewiges Leben leben. Und wenn sich das nicht in unserem Denken über den Tod niederschlägt, wenn sich das nicht in unserem Handeln niederschlägt, in unserem Reden, dann müssen wir natürlich überprüfen, ob unser Glaube wirklich Sinn macht. Und der 1. Korinther 15 spricht darüber. Ich denke, zuallererst sollten wir da wissen, dass Jesus gesagt hat, in Johannes 14, ich lebe und ihr sollt auch leben. Er ist vorangegangen und wir dürfen folgen. Und Paulus weist uns eben im 1. Korinther 15 ganz besonders darauf hin. Dort muss er sich mit Geschwistern auseinandersetzen, die behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Darauf sagt er aber ganz klar, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstanden werden. Wie das geschehen wird, darüber wissen wir wenig. Aber worüber wir sicher sein können, ist, dass es geschieht. Und Paulus schreibt weiter, wie man sich das vorstellen kann, ohne das bildlich vor Augen zu haben. In 1. Korinther 15, entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit, wie wir es vorhin auch hier im Lied gehört haben. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist, genauso wie es seinem einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Wenn wir selbst uns das nicht begreiflich machen können, was hier gesagt ist, und wir es nicht auch anderen begreiflich machen können, wenn wir selbst nicht in dieser Gewissheit leben, dann können wir nicht anders, als unsere Toten zu beweinen und in tiefe Trauer zu verfallen. Dann ist auch, denke ich, unser Gottesdienst unnütz und wir sollten dann wirklich abbrechen und nach Hause gehen. Denn dann gilt genau das, was Paulus gesagt hat. Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war, ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot, endgültig. Das heißt aber nicht, auf der anderen Seite, dass wir nicht trauern dürfen. Dass wir geliebte Menschen nicht vermissen dürfen. Dass wir unsere Einsamkeit, die kommt, wenn jemand nicht mehr da ist, schämen müssen. Das Wichtige ist aber, dass wir uns freuen dürfen, können und auch sollen über jeden, der im Glauben an die Auferstehung sein Ziel auf dieser Erde erreicht hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass meine Mutter eingezogen ist in die Wohnung, die ihr Jesus bereitet hat. Und ich freue mich, dass sie seine Gegenwart genießen kann. Wenn noch nicht jetzt, dann spätestens, wenn das wahr geworden ist, worüber wir gerade im Brief an die Korinther gelesen haben, nämlich unsere Auferstehung, wenn wir alle eines Tages von Jesus geweckt werden. Johannes 6. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und in jedem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Ich möchte noch auf einen Aspekt eingehen. Meine Mutter war sehr stark verwurzelt in ihrer Heimat. Sie erzählte oft von ihrer glücklichen Jugend und von dem Eingebundensein in die Dorfgemeinschaft dort im dem kleinen Dorf in Jugoslawien, im heutigen Jugoslawien, im deutschen Dorf, muss ich sagen. Sicherlich hat sie mit einigen darüber gesprochen. Und in den letzten Tagen, Wochen fast, war meine Mutter in Gedanken viel dort unterwegs. Dort, wo sie, glaube ich, am glücklichsten war. Dort, in diesem kleinen evangelischen Dorf, ist sie als Kind getauft worden. Und wir haben natürlich öfters mit ihr über die Taufe gesprochen und sie gefragt, ob sie nicht noch einmal sich wirklich so taufen lassen will, wie wir es aus dem Neuen Testament herauslesen. Aber sie hat sich ja mit dem Gedanken natürlich beschäftigt. Im Endeffekt hat sie gesagt: Nein, ich bin damals getauft worden, und sie hat ihre Taufe als Kind für sich in Anspruch genommen und fühlte sich wirklich so von Gott angenommen. Sie hat zu ihm gebetet und ihr Leben in seine Hände gegeben. Ich hoffe und glaube, dass sie Gott auch annehmen wird. Was ich nicht damit natürlich sagen will, dass wir aufhören sollen, über die Taufe in unserem Sinne zu sprechen. Sie ist genauso wie die Auferstehung zentraler Punkt unserer Verkündigung. Und das muss sie auch bleiben. Denn es heißt ja in Markus 16, wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Aber ich denke, wir müssen akzeptieren, dass es auch andere Auffassungen gibt. Und wir dürfen es letztendlich, Gott sei Dank, Gott überlassen, wer schließlich angenommen wird. Und ich vertraue auf die Liebe, auf die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Unsere Aufgabe ist und bleibt es, darauf hinzuweisen, dass Glaube, Umkehr und Taufe zusammengehören und sie die Voraussetzung für ein Leben mit Gott bilden. Und wenn Glaube, Umkehr und Taufe vorhanden sind, dann dürfen wir ganz sicher sein, dass das Tor zur Ewigkeit offen ist. Dass am Ende wirklich Glaube, Hoffnung und Liebe übrig bleiben. Ich habe ein bisschen rumgestöbert im Internet und habe nach Worten gesucht, die wir auf die Todesanzeige stellen setzen können. Ich habe einiges gefunden. Ich finde, einiges ist sehr bedenkenswert. Ich will euch zwei Sachen mitgeben. Einmal gilt in Bezug auf unsere Heimgegangenen sicherlich: Auferstehung ist unser Glaube. Wiedersehen unsere Hoffnung und Gedenken unsere Liebe. Das Zweite, die Zeit, Gott zu suchen, ist dieses Leben. Die Zeit, Gott zu finden, ist der Tod. Die Zeit, Gott zu besitzen, ist die Ewigkeit. Ich möchte mit Worten von Paulus schließen. Auch aus 1. Korinther 15. Eines müsst ihr wissen, Geschwister. Mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist.